Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich habe heute eine ziemlich verschlissene Bibel mitgebracht, zu der ich eine besondere Beziehung habe. Das ist die Bibel, die ich als junger Schüler, die erste Bibel, die ich von meinem Taschengeld gekauft habe. Die habe ich heute wieder im Regal irgendwo versteckt gefunden, habe mich erinnert daran, was für ein wertvoller Schatz sie war für mich damals schon als Schüler, wie oft ich abends zum Schlafen gehen sie einfach umarmt habe, weil es für mich so wertvoll geworden war. Nun ist sie wieder da, in meinen Händen. Sie kann zu uns sehr aufbauend reden, ermutigend, tröstend. Sie kann aber auch sehr ernst mit uns reden. Und heute wird sie mit uns ernst reden. Ich habe den Text mitgebracht, passend zum Thema Jesus ist der Retter der Welt, aus Matthäus Kapitel 10, Vers 28. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Soweit Adventsfest heute. Es geht um Furcht. Es gibt gesunde und ungesunde Furcht. Ich habe gelesen, die EU hat den sogenannten Klimanotstand ausgerufen und die unglaubliche Summe von 3.000 Milliarden Euro für Klimarettung vorgesehen. Dieses Ansinnen, diese unvorstellbare Summe kann man nur mit Panik, mit purer Angst und Panik erklären. Panik pur. Von einem Klima, die aus den Fugen gerät, sagt man uns. Von einem Planeten Erde, der uns bald nicht mehr leben lässt, sagt man uns. Und diese Panik ist auch für manche Christen ansteckend. Ich habe vor kurzem mit einem Bruder gesprochen, der zu mir sagt, ich kann kaum noch schlafen abends, nachts, weil ich mir so viel Sorgen mache um das Klima. Dabei haben wir eine klare Zusage Gottes, die besagt, dass solange die Erde besteht, sie uns darauf leben lassen wird. Das hat mir vor ein paar Wochen meine Frau gezeigt. Manchmal, wenn meine Frau strahlend zu mir kommt, mit der Bibel in der Hand, da weiß ich, mach die Ohren auf, jetzt kommt was Gutes. Und sie kam strahlend zu mir und sagte, schau, was ich gefunden habe. Was für eine Verheißung. 1. Mose 8, Vers 22. 1. Mose 8, 22. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich denke, ein Christ hat keinen Grund, diesbezüglich in Lebensangst zu geraten. Wovor dann sollten wir Ehrfurcht haben? Und Matthäus 10, 28 lehrt uns, dass wir Ehrfurcht haben sollten von dem Gott, der etwas Unvorstellbares installiert hat, die Hölle. Und fürchtet euch nicht vor denen, die dein Leib töten, doch die Seele nicht töten können, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Dass Gott imstande ist, etwas Unvorstellbares zu kreieren, im positiven Sinne, erfahren wir beispielsweise in 1. Korinther 2, Vers 9, ein wunderschöner Vers, der besagt, was kein Auge gesehen hat, und kein Ohr gehört hat, also unvorstellbar, und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Unvorstellbar Schönes für diejenigen, die ihn lieb haben. Im Kehrsatz gibt es auch im negativen Sinne was Unvorstellbares, die Hölle. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Blödes Thema, nicht wahr? Eigentlich wollen wir als Christen über das Evangelium reden. Die gute Nachricht. Und wie lautet diese gute Nachricht? Musste aus der Pistole jetzt herauskommen. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nicht verloren werden. Na, wo ist er denn? Ich habe ihn unterwegs verloren. Meine Frau hat vor Monaten den Autoschlüssel verloren. Gesucht und gesucht und Monate später im Hasenstall gefunden. Verloren gehen. Ein Versehen, ein Lapsus, eine harmlose Vergesslichkeit, ist das damit gemeint? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen angeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden? Nein. Damit ist gemeint, damit alle, die an ihn glauben, nicht in die Hölle kommen, liebe Geschwister. Und die gute Nachricht des Evangeliums lautet, wie vielmehr auch im Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern ja, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das Evangelium, die gute Nachricht, wird nicht korrekt wiedergegeben, wenn wir sagen, nimm Jesus an, du kommst in den Himmel. Denn das ist nur die halbe Botschaft. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wir wollen keine halbe Christen sein. Wir wollen ganze Christen sein. Und die zweite Hälfte lautet, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das Evangelium, die Errettung, ist die von dem Zorn Gottes vor der Hölle. Und das ist ein ganz ernstes Thema, liebe Geschwister. Wie ernst das ist, erläutert der Herr Jesus mit einem ganz drastischen Bild. Es ist ein Bild, was jetzt kommt. Aber ein Bild, was wach rüttelt. Matthäus 18, Vers 8. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände und zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Ein Bild, was wach rüttelt. Jetzt ein bisschen Statistik. Wie viele Menschen in den USA glauben ungefähr, dass es eine Hölle gibt? Etwa 75%. Wie viel Prozent glauben in Deutschland, dass es eine Hölle gibt? Nur 14%. Riesenunterschied. Obwohl immerhin 40% an die Existenz eines Gottes glauben in Deutschland. Aber nur 14% glauben, dass es buchstäblich eine Hölle gibt. Machen wir aber weiter mit den US-Zahlen. Von diesen 75%, die überzeugt davon sind, dass es eine buchstäbliche Hölle gibt, wie viele würden im Entferntesten davon damit rechnen, dass sie selber dahin kommen könnten? Nur 4%. Die anderen, ja, aber das meint mich nicht. Das erinnert mich immer wieder an meine Schwiegermutter, die immer wieder sagt, wenn es einen Gott gibt, wenn überhaupt es einen Gott gibt, dann habe ich gute Karten. Ich habe nie was Falsches gemacht. Und das ist das Hauptproblem in unserer Kultur. Null Bewusstsein über eigene Sündhaftigkeit. Wann sündigt man denn in Deutschland? Wenn man das zweite Stück Kuchen gegessen hat, jetzt zu Weihnachtsfeiertagen. Sonst ist alles erlaubt. Selbst Mord ist erlaubt. Wird umdefiniert. Glaubt ihr mir nicht? Was ist denn weltweit die allererste Todesursache? Überhaupt. Ist das Herzinfarkt? Ist das Krebs? Abtreibung. Jährlich, das stand in der Ärztezeitung. Jährlich wird geschätzt, etwa 50 Millionen Menschen werden abgetrieben. Fast die Zahl, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist. Abtreibung ist Mord. Aber versuch mal, dich hinzustellen in der Fußgängerzone und das so zu behaupten. Du wirst nackten Hass erleben. Denn alles ist erlaubt, außer Intoleranz. Wir wissen gar nicht mehr, was Sünde bedeutet in unserer Kultur. Aber auf keinen Fall das, was ich gerade tue. Und die Vorstellung, es könnte eines Tages eine Rechnung präsentiert werden für das, was ich tue, das ist wie von einem anderen Stern. Dass überhaupt Rechnung präsentiert werden für die Schulden, die wir machen, in der Volkswirtschaft als Staat, dass überhaupt eine Rechnung präsentiert wird für die katastrophale Bildungspolitik, die wir machen, für die Gottlosigkeit, die immer mehr um sich greift. Aber für das, was ich tue, dass ich mich vor einem Gott rechtfertigen, werde mich rechtfertigen müssen, das glaubt kein Mensch. Unsere Kultur ist daran gewohnt, dass Sünden ohne Folgen bleibt. Die Heilige Schrift sagt aber was völlig anderes. Römer 12, Vers 5. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem geben wird nach seinen Werken. Wisst ihr, mit den Jahren nimmt mein Körperumfang immer mehr zu. Das ist unerfreulich. Es ist wohl erfreulich, wenn bei dem einen oder dem anderen das Bankkonto immer mehr zunimmt. Aber bei allen unbußfertigen Menschen wird das Sündenkonto immer dicker, immer größer, immer monströser. Wir erinnern uns an die Begebenheit, als vor dem Herrn Jesus eine Ehebrecherin, die in Flagranti erfischt wurde, gebracht wurde, und der Herr sagte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wer ging zuerst weg? Die Älteren. Weil sie diesen Berg auf einmal wahrnahmen, der sich angehäuft hatte. Aber der heutige Mensch will davon nichts wissen. Und selbst Christen sind immer mehr davon überzeugt, dass Sünde für sie ohne Folgen bleibt. Wir sind doch gerettet unter der Gnade. Ja, die Gottlosen, die werden für Sünden gerichtet, aber wir doch nicht. Sie vergessen gerne solche Bibelstellen, die eindrücklich uns ermahnen. Zum Beispiel Apostel Paulus in Galater 5, Vers 19. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und ich sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Oder 1. Korinther 6, Vers 8. Paulus ermahnt immer wieder Gläubige. Sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt. Und das unter den Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht, sagt Paulus hier. Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes vererben. Kann man heute noch ein Geschäftsmann sein, ohne gleichzeitig Räuber zu sein? Es geht, mit Gottes Gnade. Ich hatte mal einen Mitchristen gekannt vor Jahren, der hat eine Tankstelle gehabt in Hammersbach. Und ich habe ihn gefragt, wieso hast du keine Autos zu verkaufen? Das hat doch viele Werkstätten und so. Der hat eine Werkstatt neben der Tankstelle gehabt. Wieso verkaufst du keine Gebrauchtwagen? Und er sagte mir, als Christ könnte ich nicht ehrlich bleiben. Täuscht euch nicht. Die solches tun, bedeutet unbußfertig darin bleiben, nicht umkehren. Sie werden das Reich Gottes nicht erben, auch wenn sie Christen wären. Matthäus 10, 28 nochmal, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Daher, ganz wichtig für eine Gemeinde, dass sie die Konsequenzen der Sünde lehrt und nochmal lehrt, und zwar nach innen und nach außen. Für alle. Doch das machen wir nicht gern. Es gibt für manche Themen, die aufbauen. Wir wollen der Gemeinde aufbauen, nicht erschrecken. Aber liebe Geschwister, wenn ein einziger Christ von einem falschen, unbußfertigen Weg umkehrt, weil wir zum Beispiel Matthäus 10, 28 predigen, dann haben wir die Gemeinde aufgebaut. Wenn Sünde aus unserer Mitte verschwindet, dann ist die Gemeinde stärker als zuvor. Steht im Jakobus Kapitel 5, Vers 20, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und bedeckt die Menge der Sünden. Aber alles in unserer Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass Sünde ohne Folgen bleibt. Da sollen wir glauben, da sollen wir leben, da sollen wir lehren. Und das greift zunehmend auf unsere Gemeinden über. Ehe ohne Trauschein, in vielen christlichen Gemeinden erlaubt oder höchstens ein Kavalierdelikt. Alternative Sexualität ist doch Liebe. Ich habe mal in Köln, möglicherweise habe ich ja schon mal erzählt, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mal in Köln vor Jahren eine Freizeit geleitet. Ich bin eingesprungen, weil sie keinen Prediger fanden. Ich kannte die Gemeinde nicht und sie mich nicht. Und gleich bei der Ankunft hat man mir gesagt, worüber ich nicht predigen darf. Über Ehe ohne Trauschein. Über alternative Sexualität. Denn für sie war das keine Sünde. Ist doch alles Liebe, Gott ist Liebe. Wir kommen alle in den Himmel. Ganz wichtig für eine lebendige Gemeinde. Neben der Errettung, neben des Weg des Heils, sollte sie auch die Konsequenzen der Sünde ungefiltert lehren. Nach innen und nach außen. Denn wir schulden als Christen den Menschen da draußen, als sie es erfahren. Ein Leben ohne, in der Sünde, ohne Buße, ohne Jesus, ohne Vergebung und Reinigung durch das Blut Christi, ist ein Einzelfahrschein ohne Rückfahrt in die Hölle. Nichts anderes. Gott möchte sie warnen. Gott möchte die Menschen warnen durch dich und durch mich. Machen wir mit? Wir machen das nicht gern. Ich würde viel lieber das schöne Leben mit Jesus rüberbringen. Wir haben von unserer Gemeinde immer wieder in Offenbach einen Büchertisch, wo wir Passanten ansprechen. Und vor einigen Monaten, da kam ein ganz klappriger alter Herr, wahrscheinlich Ende 80, der war so klapprig, dass ich dachte, er läuft noch ein paar Meter und fällt gleich hin. Und er fing an, Jesus zu lästern. Richtig übel. Am liebsten hätte ich ihm nachgerufen, du wirst bald vor deinem Richter stehen, der dich in die Höhle schickt. Meinst du, das hätte ich geschafft? Ach, so was Negatives kannst du nicht sagen. Nachher hat mir der Herr gezeigt, das hätte er von mir erwartet. Das erwartet er manchmal auch von dir, dass du Klartext redest. Aber Jesus ist doch Liebe und Errettung. Der Herr Jesus selber hat so oft über Höhle geredet. War ein Hauptpunkt seiner Predigten. Matthäus 5, 22 in seiner berühmten Bergpredigt schon sagt er, du Narr, wer aber sagt du Narr, der ist des höhlischen Feuers schuldig. Und hat immer wieder darüber geredet. Ich habe jetzt ein anderes Vorbild mitgebracht. Ein Mann, dessen Leben mich immer wieder fasziniert hat. Der Erweckungsprediger John Wesley. Wenn wir ein paar Minuten bei ihm bleiben, weil das seine Lebensgeschichte so faszinierend ist. John Wesley. Der war ein englischer Erweckungsprediger, einer der Begründer der methodistischen Bewegung. Wurde 1703 in England geboren, als 15. von 19 Kindern. Das war eine Welt damals. Und sein Vater, seine Eltern und Großeltern waren eine Pfarrerdynastie, könnte man fast sagen. Mit 5 Jahren, in diesem zarten Alter, wurde John Wesley im letzten Moment aus dem brennenden Elternhaus gerettet. Ein Erlebnis, was er nicht so leicht vergessen wird. 1728 wurde er zum anglikanischen Priester, noch nicht bekehrt. Familientradition eben. 1735 ging er auf Missionsreise für 2 Jahre in die USA, nach Georgia, noch nicht bekehrt. Und auf der Überfahrt, 3-mal dürft ihr raten, wem er da begegnet ist. Dem Ludwig Graf von Zinzendorf und seiner Gefolgschaft auf dem Schiff. Und der Herr schenkte, das war ein Geschenk, der schenkte ein fürchterliches Unwetter, dass die Engländer in Panik gerieten, wie bei Noah, bei Jonah ungefähr. Und John Wesley war so fasziniert davon, dass die Deutschen um Graf von Zinzendorf ganz ruhig geblieben waren. Und Lobpsalmen gesungen haben. Das wird er nicht so leicht vergessen. Unter diesem Eindruck und unter dem Eindruck der Predigten von Martin Luther bekehrt er sich. John Wesley 1738. Er sagte in seiner Biografie am 24. Mai seine Wiedergeburt. Er kam nach Deutschland für einige Jahre, dann wieder 1738 fing seine wahre Bestimmung an. Eine unglaubliche evangelistische Tätigkeit. Der Mann war gut zu Pferd. Und er ritt von Dorf zu Dorf und hielt Predigten 4 bis 5 Mal am Tag. Man schätzt die Anzahl seiner Predigten insgesamt über 40.000. Oft vor Tausenden von Zuhörern. Und der Inhalt war Buße, Sündenvergebung, Heilsgewissheit, Wiedergeburt. Er redet viel von Hölle und Verdammnis und Gericht und warnte die Menschen eindringlich davor. Vielleicht, weil er sich an dieses Kindheitserlebnis erinnerte. heute mit 5 aus dem brennenden Haus gerettet wurde. Und die Reaktion war polarisierend. An einem Tag wurde er rausgejagt aus den Dörfern, mit Kartoffeln und faulen Eiern und Tomaten beworfen. Dann Stunden später im nächsten Dorf bekehrten sich Tausende. So polarisierend kann die Botschaft des Evangeliums sein. Er redet viel von Hölle, von Verdammnis, von Gericht, von Rettung. Hast du schon mal erlebt, dass man dir vorwirft, du seiest einfach vermessen und arrogant, wenn du behauptest, Jesus wäre der einzige Weg? Erlebt man immer wieder. Ich hatte mal vor zig Jahren einen Hammersbacher Bibelkreis, da hatte ich eine junge Dame darin, die war total interessiert am Evangelium, machte Fortschritte. Und dann ging sie nach Marburg, um Theologie zu studieren fürs Lehramt. Und dann kam sie zurück und machte nur Vorwürfe. Wir wären eng und arrogant und intolerant mit der Behauptung, Jesus sei der einzige Weg. So wurde sie verbogen in der weltlichen Theologie. Sie war auf einmal immun gegen das Evangelium. Wie gesagt, das erfährt man häufig, dass man der Intoleranz, der Arroganz, der Enge bezichtigt wird, wenn man sagt, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Er sei vermessen, sei arrogant. Und liebe Geschwister, ich habe da einen guten Vergleich. Ich sage immer zu meinem Gegenüber, stellen Sie sich vor, wir sind in einem brennenden Gebäude, Hochhaus. Und ich bin überzeugt, ich kenne den einzigen Weg da draußen. Wäre es arrogant, vermessen, intolerant zu sagen, da ist der Weg? Nein, das wäre meine Pflicht. Ich habe oft Menschen mit diesem Vergleich zum Nachdenken gebracht. Als Christen kennen wir den Weg, der an der Höhle vorbeiführt. Den Weg zum Leben. Noch eine Anmerkung dazu. Wenn man normal weltliche Theologie studiert, da kriegt man beigebracht, in der Regel, der Gott des Alten Testamentes, ein grausamer, rachsüchtiger Stammesgott, und der Gott des Neuen Testamentes, ein Gott der Liebe. So ein Quatsch mit Soso. Selbst die Sintflut, selbst Sodom und Gomorra, sind nichts verglichen mit dem, was die Hölle ist. Unvorstellbar. Und das ist im Neuen Testament, liebe Geschwister. Da sagt Jesus, der Retter, der rettet uns aus den Krallen der Hölle. Warum fällt es uns als Christen so schwer, über Hölle zu reden? Ich möchte mal ein bisschen das ausführen. Warum fällt es uns so schwer, die Menschen zu warnen? Denn im Neuen Testament wird das von dem Herrn Jesus persönlich so reichlich thematisiert. Vielleicht, weil wir meinen, das würde Gott in ein schlechtes Bild rücken, in grausam, ja sadistisch erscheinen. Wann ist man grausam und sadistisch? Wenn man Freude hat am Schmerz, am Qual des anderen. Trifft das für Gott zu? In Hesekiel 33,11, das ist etwas, was man sich irgendwo aufschreiben sollte. Hesekiel 33,11, weil das offenbart ein wichtiges Stück von dem Herz Gottes. Hesekiel 33,11, so sprich zu ihnen, sagt der Herr. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von eurem bösen Weg. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Das ist das Herz Gottes. Er freut sich nicht am Gericht. Er richtet die Menschen nicht gern. Er würde am liebsten sagt uns die Schrift, dass alle Menschen die Wahrheit des Evangeliums erkennen und gerettet werden. Nur dieser Wunsch wird Gott unerfüllt bleiben. Nur eine kleine Schar wird gerettet werden. Eine kleine Schar, die bereit ist, den schmalen Weg, dornigen Weg zu gehen. Nicht den breiten Weg, der schnurstracks in die Höhle führt. So sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Gott freut sich also über Rettung, nicht über Gericht. Und die Hölle ist kein Ausdruck seiner Grausamkeit, sondern seine Heiligkeit. Warum Hölle mit Heiligkeit was zu tun hat, das wäre eine andere Predigt. Vielleicht, will ich noch einen anderen Aspekt beleuchten, vielleicht haben wir die Hoffnung, es sei doch nicht so wortwörtlich gemeint mit der Hölle. Vielleicht kommt man nach ein paar Jahren oder ein paar Stunden wieder geläutert heraus. So ungefähr Amnestie, vorzeitige Entlassung bei guter Führung. Ich habe vor vielen Jahren einen Mann gekannt, in meiner allerersten Gemeinde, der war immer wieder anfällig für den Sumpf im Rotlichtmilieu und ließ sich auch nicht helfen, um da rauszukommen. Und er hatte solche Theorien entwickelt. Wenn ich mal für meine Taten bestraft werde, ach ja, nach ein paar Jahren bin ich wieder draußen, Gott ist nur ein Gott der Liebe. Nichts da. Die Schrift spricht eine ganz deutliche Sprache. Matthäus 25, 46. Und sie werden hingehen, diese zu ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Andere, prominent sind Zeugen Jehovas beispielsweise, meinen, die Hölle wäre nur ein Symbol, ein Bild. Wenn Gott richtet, würde so ein Feuerstoß kommen und in Sekunden, Millisekunden jemandes Existenz löschen, nichts anderes. Das ist eine Illusion. Matthäus 25, 46 sagt, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe. Ist ein ewiges Nicht-Dasein ewige Strafe? Nein. Jeder Selbstmörder weiß das oder hofft, wenn er sich eine Kugel durch den Kopf jagt, eine Millisekunde Schmerz und dann ist er erlöst. Die Schrift spricht aber, der Herr Jesus spricht aber von der ewigen Strafe. Genauso wie er von dem ewigen Leben spricht. Und fürchtet euch nicht vor denen, die dein Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Man kann dieses Wort Gottes nicht verharmlosen, nicht in Samt verpacken, auch nicht verschweigen. Wir haben in der Adventszeit gesungen, Jesus der Retter ist da, und das war eigentlich das Thema heute. Jesus der Retter ist da, wovor? Haben wir den Mut zu sagen, wovor? Wir schulden das den Menschen da draußen, ihnen zu sagen, wovor Jesus rettet. Von einer real existierenden, vor einer buchstäblichen Hölle. Haben wir doch den Mut, die Menschen zu warnen. Amen. Ich bete kurz.